The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 4. Februar. Wenn man die Dinge beim Namen nennt, gibt man ihnen eine Bestimmung. Die Bestimmung von Friedrich Merz in der CDU ist klar. Er will der nächste Kanzler Deutschlands werden. Und so hat er in seiner Rede auf dem gestrigen Bundesparteitag die beim Namen genannt, die es vor ihm waren. Adenauer, Erhard, Kohl. Männer, die mit ihrem politischen Kurs dem Land eine Richtung gegeben haben.
Alle.
Gegen Widerstände.
Alle großen Richtungsentscheidungen unseres Landes verbinden sich mit unserem Namen, mit dem Namen der Union. Und sehr viele dieser Entscheidungen sind im politischen Meinungskampf unserer Demokratie hart umstritten gewesen. Und oftmals erst im Konflikt mit unseren politischen Wettbewerbern errungen worden.
Und dann zählt Merz auf. Konrad Adenauer, der die Öffnung nach Westen durchgesetzt habe und dafür von der SPD als Kanzler der Alliierten diskreditiert wurde. Ludwig Erhard, der gegen den Protest von SPD und Gewerkschaften auf Marktwirtschaft gesetzt habe. Helmut Kohl, der die Chance zur deutschen Einheit ergriffen habe, deren Ziel die SPD von Anfang an aufgegeben habe. Auch wenn Friedrich Merz es in seiner Rede nicht gesagt hat, so war es doch zwischen den Zeilen zu hören. Und nach Adenauer, Erhard, Kohl, nun er selbst. Der wegen seines Vorgehens im Bundestag für eine andere Migrationspolitik dem heftigen Widerstand von Sozialdemokraten, Grünen und der Straße ausgesetzt ist.
Geschichte passiert nicht einfach. Geschichte wird geschrieben. Sie wird politisch entschieden. Sie ist, zumeist jedenfalls, von Menschen konzipiert und gestaltet.
Als Kanzler will Merz also Geschichte schreiben. Als Kanzlerkandidat hat er sich bereits Historisches geleistet. Er hat im Bundestag, so sehen es seine Kritiker, einen historischen Tabubruch begangen, indem er die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat, um für seinen Antrag zu einem 5-Punkte-Migrationsplan eine Mehrheit zu bekommen. Auch in der eigenen Partei war das nicht unumstritten. Doch das zeigt der Parteitag deutlich, die überzogenen Reaktionen von Sozialdemokraten und Grünen schließen die Reihen in der Union. Und das letzte bisschen Verunsicherung klatscht sich die CDU von der Seele, als Friedrich Merz über die AfD sagt.
Und ich kann den Wählerinnen und Wählern in Deutschland eines sehr klar und sehr deutlich versichern. Wir werden mit der Partei, die sich da Alternative für Deutschland nennt, nicht zusammenarbeiten. Vorher nicht, nachher nicht, niemals. Diese Partei steht für gegen alles. Diese Partei.
Merz bekommt Standing Ovations. Der CDU-Parteitag ist mit seinem Kanzlerkandidaten im Reinen. Nur, was passiert nach dem 23. Februar?
Wir kämpfen um neue Mehrheiten unseres Landes. Wir kämpfen vor allem um den Beweis, dass in der demokratischen Mitte unseres Landes Mehrheiten möglich sind, die Probleme unseres Landes wirklich lösen.
Diese Mehrheiten aus der demokratischen Mitte allerdings bedeuten nach jetzigem Umfragestand eine Koalition mit SPD oder Grünen. Also den Teilen der demokratischen Mitte, die vergangene Woche gezeigt haben, dass sie die Migrationspolitik der Union mit Grenzschließungen und Zurückweisungen nicht mitgehen. Die Merz unterstellen, das Tor zur Hölle geöffnet zu haben, die das Wort Faschismus im Zusammenhang mit der CDU im Munde führen und die bei Demonstrationen mitlaufen, die sich zwar Aufstand der Anständigen nennen, aber vor allem Anti-Merz-Proteste sind. Ein Graben geht durch die demokratische Mitte und diesen Graben werden die kommenden 3 Wochen Wahlkampf noch weiter aufreißen. Friedrich Merz hat sich festgelegt, keine Koalition mit der AfD und Grenzschließungen am ersten Tag seiner Kanzlerschaft. Wenn Merz das hinbekommt, dann schreibt er tatsächlich Geschichte. Wenn nicht, dann passiert sie ihm. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gregor Gysi spricht mit meiner Kollegin Aleph Doğan über die Krise der Linken.
Wenn du dich so viel mit dir selbst beschäftigst, sagen die Bürgerinnen und Bürger, für meine Probleme haben die ja sowieso keine Zeit. Die sind ja mit sich selbst beschäftigt.
Anne Schwedt in New York analysiert den turbulenten Wochenstart an der Börse. Außerdem hören wir von einem besonderen Stoff, der es aus der Küche bis ins All schaffte. Und ein Bademantel mit dem Gewissen etwas hat den Besitzer gewechselt. Die Linkspartei schickt 211 Jahre Erfahrung ins Rennen in diesem Wahlkampf. Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch und natürlich Gregor Gysi sollen die Partei in den Bundestag retten. Mission Silberlocke nennt sich das Ganze. Sollten alle drei Herren ein Direktmandat erzielen, ist die Linke drin, auch wenn sie unter 5% bleibt. Dank der sogenannten Grundmandatsklausel. Warum hat sich die Linke so verrannt, dass sie um den Einzug in den Bundestag zittern muss? Was sind die großen politischen Linien, mit denen sie wieder relevanter werden will? Das alles hat meine Kollegin Alef Doğan mit Gregor Gysi auf der Pioneer 2 besprochen. Das ganze Gespräch hören Sie auf thepioneer.de. Gysi ist 77 Jahre alt. Er ist Anwalt von Beruf. Er wurde in der DDR geboren und sitzt, mit Unterbrechung, seit über 30 Jahren im Deutschen Bundestag. Vor Publikum hat er mit Alef unter anderem darüber gesprochen, wie man mit der AfD umgehen sollte.
Was ich mir wünsche, findet eben nicht statt, dass es mal bei den etablierten Parteien von der CSU bis einschließlich der Linken ein Gespräch gibt, wie wir besser und wirksamer Freiheit und Demokratie verteidigen können und wie wir die abnehmende Akzeptanz für die etablierte Politik von der CSU bis zur Linken abbauen können. Stattdessen klauen die immer mal das von der AfD, jenes von der AfD, denken, dann kriegen sie die Wählerinnen und Wähler, das ist aber ein Irrtum, dann kriegt die AfD nur mehr Wähler. Und ich sage das wirklich, das überhaupt hat jetzt kaum was mit meiner Partei zu tun. Das hat mit der Geschichte meiner Familie zu tun und so weiter, dass ich mir wirklich Sorgen mache, dass wir auf eine Zeit hinauslaufen, wo Freiheit und Demokratie eingeschränkt ist. Und da ich das kenne, ich habe ja viele Jahrzehnte in der DDR gelebt und jetzt auch das Gegenteil kenne, kämpfe ich viel leidenschaftlicher als andere für Freiheit und Demokratie.
Warum tun es die anderen nicht? Ich meine, Sie sind ja nicht der Einzige, der in der DDR gelebt hat.
Bitte? Sie glauben nicht an die Gefährdung. Ich sage Ihnen mal eine Sache, die für mich auch interessant ist. Nicht, dass ich das gleichsetze. Als Adolf Hitler Reichskanzler wurde, von Hindenburg ernannt zum Reichskanzler, da gab es in seiner Regierung zwei NSDAP-Mitglieder, ihn und ein weiterer Minister. Alle anderen waren Mitglieder bürgerlicher Parteien. Was wurde daraus? Wissen Sie, das ist meine Sorge. Im Augenblick hat die AfD noch nicht so einen starken Typen. Aber sie ist eben dabei und der kann sich ja noch herauskristallisieren. Ich sage mal, eine ganz andere Sorge.
Alice Weidel wird von vielen als starke Type angesehen. Ja, ja. Alice Weidel.
Ja, ich erlebe sie aber aus der Nähe. Na gut.
Bedeutet?
Ich habe zu so einer Frau ein völlig anderes inneres Verhältnis. Aber da bin ich so voreingenommen, dass ich niemals Richter sein durfte. Ja, das ginge nicht. Würde ich mich selber ausschließen. Wissen Sie, es gibt einen anderen Punkt. Ich nehme mal Frankreich. Die Le Pen ist verbraucht. Wenn sie das weiß und sie hat jetzt so einen agilen jungen Mann, den sie aufstellt, das kann durchaus sein, dass der die Wahlen gegen irgendeinen anderen gewinnt. Dann haben wir nach 1945 den ersten rechtsextremen Präsidenten Frankreichs. Das verändert Europa.
Wie sehr vertrauen Sie eigentlich den Bürgerlichen, dass das, also den Bürgerlichen hier in Deutschland, in allererster Linie der Unionsfraktion, dass das, was ja auch in Österreich gerade passiert ist, nicht wieder passiert? Ich meine, ich will jetzt den Vergleich, den Sie eben zumindest mal erwähnt haben, was nicht kein Vergleich war, aber so ein bisschen liegt der ja in der Luft, als Sie angesprochen haben, die nur zwei NSDAP-Mitglieder, der Rest war bürgerlich. Ja. Wenn wir auf die Bürgerlichen heute gucken, wie sehr vertrauen Sie darauf oder vertrauen Sie überhaupt darauf, dass eine wirkliche Zusammenarbeit, die über ein reines Zustimmen für einzelne Anträge hinausgeht und auf eine Koalition, auf eine Zusammenarbeit zuläuft, dass das nicht passiert in Deutschland?
Ich hoffe noch auf das Gegenteil. Und zwar, weil ich immer die älteren ausgeschiedenen Politiker anspreche. Von der FDP, von der CSU, Vizepräsidenten des Bundestages und so weiter, alle möglichen und logischerweise auch von der CDU und sage, ihr müsst Druck machen, dass es einen wirklichen internen Gesprächskreis gibt ohne Medien, wo von der CSU bis zur Linken man zusammensitzt und sich Gedanken macht, nicht darüber, was klauen wir von der AfD, sondern was haben wir falsch gemacht, dass die AfD so erfolgreich ist. Darüber denken sie ja am wenigsten nach. Warum wird die etablierte Politik so abgelehnt? Und warum werden das nicht weniger, die sie ablehnen, sondern täglich mehr, die sie ablehnen? Und sie machen sich keine Gedanken darüber, aber ich mache mir Gedanken darüber. Es ist zum Beispiel die falsche Sprache. Die quatschen dann eben gerne von der Veräußerungserlösgewinnsteuer, übersetzen überhaupt nicht, worum es geht. Und das interessiert sie auch nicht. Oder das ist ein Problem der Demokratie, besteht darin, dass es nicht um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten geht. Und wenn du glaubst, mit einer Wahrheit die Mehrheit zu erreichen, dann erzählst du die Wahrheit. Und wenn du glaubst, mit der Wahrheit erreichst du nicht die Mehrheit, dann erzählst du etwas anderes als die Wahrheit. Dafür hat aber die Bevölkerung zunehmend einen Instinkt und wendet sich immer mehr ab. So, das muss man doch mal miteinander besprechen können.
Die Frage, die ich jetzt im Kopf natürlich sofort habe, wenn Sie doch mit den ganzen Elder-Statesmen der Parteien sprechen, die sollen mit ihren Leuten sprechen, was habt ihr eigentlich, was haben wir falsch gemacht? Was haben Sie eigentlich falsch gemacht? Denn Ihre Partei kratzt ja auch an der 5%-Hürde und ist angewiesen auf drei. Naja, Sie wissen genau, dass es nicht so ist und dass Sie auf diese Frage genauso vorbereitet sind wie auf alle anderen, die ich heute stellen werde. Aber dass die Partei angewiesen ist auf drei nicht mehr die allerjüngsten Herrschaften, die durch ihre Direktmandate einigermaßen noch versuchen, einen Fraktionsstatus zu erhalten.
Also, erstens haben wir uns als einzige Gedanken gemacht, das heißt, ich habe sie ein bisschen gezwungen, sich Gedanken zu machen zu der Frage, was wir falsch gemacht haben in Bezug auf die AfD. Und das kann ich Ihnen sagen. Als sich die PDS mit der WASG vereinigte, sind sie davon ausgegangen, dass jetzt ihre große Stunde im Freistaat Bayern kommt. Die fiel zwar aus, aber deshalb haben sie den Osten etwas vernachlässigt. Den Freiraum hat die AfD genutzt. Das war ein Fehler. Das hätten wir nie gedurft. Das wird jetzt korrigiert. Zweitens, wir waren mal eine Kümmererpartei. Das heißt, du konntest zu jedem Kreisvorstand gehen mit deinen Mietproblemen, mit deinen Rentenproblemen, mit Sozialproblemen. Und die haben immer Auskunft erteilt. Das werden wir jetzt wieder. Aber wir waren es längere Zeit nicht. Das Dritte war, wir waren in einer existenziellen Krise, weil wir uns fast nur gestritten haben. Außerdem selbst beschäftigt haben. Das heißt, wenn du dich so viel mit dir selbst beschäftigst, sagen die Bürgerinnen und Bürger, für meine Probleme haben die ja sowieso keine Zeit. Die sind ja mit sich selbst beschäftigt.
Woran liegen eigentlich diese Streitigkeiten in Ihrer Partei? Also es gibt ja dieses Klischee von wegen the left are eating their own, und wenn es eine Gruppierung gibt, die schwer als Herde einigermaßen zusammenzuhalten ist, dann sind es die Linken. Ist es ein anarchischer Kern, den man nicht los wird? Sind die anderen einfach disziplinierter oder was ist bei Ihnen das Problem?
Nein, die Linken gehen davon aus, dass sie die besseren Menschen sind, weil sie A für Frieden und B gegen Armut sind. Und ich muss Ihnen immer erklären, dass das nur ein bisschen stimmt. Das heißt, dass Sie sich ansonsten keilen und streiten und eitel sind wie alle anderen auch. Es gibt vernünftige Linke und unvernünftige Linke. Es gibt vernünftige Konservative und unvernünftige Konservative.
Außerdem ging es um den nächsten Bundeskanzler, wer auch immer das sein mag, und dessen Verhältnis zum neuen alten US-Präsidenten Donald Trump.
Olaf Scholz hat einen Vorteil, der weiß, dass Trump ihn nicht leiden kann. Friedrich Merz glaubt es zu schaffen, dass der ihn leiden kann. Und das kann zu einem Fehler führen, weil ich kenne Typen wie Trump. Und zwar ihn selbst nicht, aber ich kenne solche Typen, mehr hatte ich als Mandanten. Also Männer mit Minderwertigkeitskomplexen.
Soll es einige von geben, ja?
Ja, die dann das auf eine bestimmte Art kompensieren. Das sind meistens Männer, die bei Frauen nicht so erfolgreich sind, wie sie sich das selber ausgerechnet haben. Das verstehen sie schon nicht, damit fängt es schon an. Und da sie es nicht verstehen, kriegen sie dadurch aber Minderwertigkeitskomplexe. Und die kompensieren sie dann auf eine ganz merkwürdige
Aber wie
Art.
Schrecklich ist es, also das ist ja, bin da ganz bei Ihnen, solche Fälle gibt es in der Tat, wenn die Struktur, auf der das kompensiert wird, aber ein Regierungsamt ist.
Das ist ziemlich furchtbar. Das ist so ziemlich furchtbar. Und jetzt will ich Ihnen folgenden Unterschied sagen, wie man mit Trump sprechen kann. Also, lassen Sie mich mal. Kommt der Kanzler hin, der deutsche Kanzler, Und der sagt gerade, er macht Zölle gegen die Produkte und die Produkte und die Produkte. So, dann kannst du sagen, Mensch, Herr Präsident, geht's nicht einen Dollar billiger? Dann kriegst du noch mal eine Million obendrauf. Ich werde Ihnen sagen, wie man das machen muss. Also wenn ich in der Situation wäre, mit ihm zu verhandeln, dann erzählt er mir seine 10 Forderungen, die er an Deutschland hat. Wo erwartet, dass die alle füllen? Sag ich, ich habe Ihnen jetzt genau zugehört. Jetzt kommt für Sie eine schwere, aber kurze Zeit. Ich erzähle Ihnen meine 10 Forderungen. Aber ich beeile mich, ich spreche schnell. So, dann sagst du deine 10 Forderungen und dann musst du ihm Folgendes sagen. Musst du sagen, Herr Präsident, ich weiß, dass wir nicht gleichwertig sind. Dass Sie viel mächtiger sind. Ich weiß, dass Ihr Land viel größer und bedeutender ist als mein Land.
Funktioniert immer
deshalb,
super, ja.
Deshalb weiß ich, dass ich hier nicht rausgehe, dass Sie 5 meiner Forderungen erfüllen und ich nur 5 Ihrer Forderungen. Das weiß ich. Also ich weiß jetzt schon, dass ich 6 Ihrer Forderungen erfüllen muss, aber Sie 4 meiner. Und wenn Sie die nicht erfüllen wollen, werden Sie mich hier nicht los. Dann müssen Sie die Armee holen, die mich hier rausholt. Glauben Sie mir, das imponiert dem. Das findet der Rotz frech und dann verhandelt er mit dir.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger auf die neu veröffentlichten Zahlen vom US-amerikanischen Softwareunternehmen Palantir. Und unsere Börsenreporterin kennt sie natürlich und weiß, was sie zu bedeuten haben. Deswegen ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, Palantir konnte mit seinen Zahlen alle Erwartungen der Wall Street deutlich übertreffen und auch der Ausblick fiel super aus. Von Palantir hieß es, das Wachstum sei auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz zurückzuführen. Der Umsatz stieg im 4. Quartal um 36% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders auffallend ist auch das Wachstum im kommerziellen Sektor in den USA, wo die Einnahmen um 64% stiegen. Man schaue auch auf China und die technologischen Fortschritte dort im Bereich KI. Umso wichtiger sei jetzt ein intensiver Wettbewerb, hieß es. Die Anleger waren begeistert von den Ergebnissen und schickten die Palantir-Aktie nachbörslich um 22% nach oben. Letztes Jahr gab es bei der Palantir-Aktie ja schon einen Plus von beeindruckenden 340%.
Und Anne, dann sag uns noch, wie ist die Wall Street sonst so in die Woche gestartet?
Ja, mit sehr viel Verunsicherung bei den Anlegern, da stand die Angst vor einem umfassenden Handelskrieg, nachdem Trump ja neue Zölle für Mexiko, Kanada und China erlassen hat. Die drei Länder hatten nämlich dann auch schon angefangen, Vergeltungsmaßnahmen zu erlassen oder zumindest anzukündigen. Die Kursverluste bei den großen Indizes konnten während des Tages dann aber wieder etwas eingegrenzt werden, als bekannt wurde, dass die Zölle für 30 Tage ausgesetzt werden, was ja jetzt mehr Zeit für Verhandlungen schafft. Ja, auch bei den Futures der großen Indizes steht gerade vorbörslich ein Plus. Ganz ähnlich sah es auch auf dem Kryptomarkt aus. Da setzte sich auch die Verunsicherung durch. Auch da gab es zunächst deutliche Abverkäufe, bis dann die Meldung kam, dass die Zölle erstmal ausgesetzt werden. Als Gewinner gingen Rohstoffe wie Gold aus dem Handel. Gold konnte neues Allzeithoch erreichen, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass jemand tatsächlich mehr als 26.000 Euro für einen alten Bademantel hinlegt. Aber gut, es ist ja nicht irgendein Bademantel. Es ist angeblich der Bademantel von Udo Jürgens, in dem er für Zugaben bei seinen Konzerten auf die Bühne kam. Das flauschige Relikt war Teil einer Auktion bei Sotheby's in München, bei der insgesamt 99 Objekte aus dem Nachlass des 2014 verstorbenen Sängers unter den Hammer kamen. Vom 23. bis zum 30. Januar konnten Fans mitbieten. Neben dem Bademantel unter anderem auch für seine Einstecktücher, Steppschuhe aus schwarzem Lackleder und seinen Bentley. Und was soll man sagen, die Preise schossen in absurde Höhen. Statt der erwarteten 370.000 bis 500.000 Euro kamen am Ende unglaubliche 1,7 Millionen Euro zusammen. Doch zurück zum Bademantel, dem vielleicht umstrittensten Stück der Auktion. Die Beschreibung war gespickt mit Konjunktiven. Ob er tatsächlich einer der Bademäntel war, die Udo Jürgens auf der Bühne trug, oder ob er doch nur im Badezimmer neben der Dusche hing, das weiß man nicht so genau. Doch selbst ohne die Gewissheit gab es 54 Gebote, bevor jemand bereit war, mehr als das 175-fache des Startpreises von 150 Euro hinzublättern, nämlich 26.400 Euro. Und wenn es um Gegenstände von Legenden geht, verschwimmen die Grenzen zwischen tatsächlichem Wert und purem Wahnsinn. Aber Udo Jürgens war ja nicht irgendein Sänger. Er war ein Monument. Ein Mann im weißen Bademantel, der am Klavier saß und mit Liedern wie Griechischer Wein, Ich war noch niemals in New York.
Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii.
Und Liedern wie Aber bitte mit Sahne ganze Generationen besang.
Aber bitte mit Sahne.
Mehr als 100 Millionen verkaufte Platten und eine Karriere über 6 Jahrzehnte. Und natürlich der Bademantel. Der ist ein Teil dieser Erfolgsstory. Sozusagen der Mantel der Geschichte.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Erfindung des Teflons, also dem Stoff, der aus einer Bratpfanne erst eine gute Bratpfanne macht, der Weltraumforschung zugerechnet wird. 1970 behauptete ein New Yorker Küchengroßhändler, Teflon wäre von der NASA entwickelt worden. Eine raffinierte Marketingstrategie, denn in Zeiten der Apollo-Missionen waren Astronauten und die NASA weltberühmt und sie waren die Verheißung einer Zukunft, in der die Welt nicht genug ist. Etwas also, das die NASA entwickelt hat, konnte nur gut sein. Und zack, der Mythos war geboren. Tatsächlich gibt es Teflon schon länger als Weltraummissionen. Heute vor 84 Jahren wurde der Kunststoff Teflon vom amerikanischen Chemiker Roy Plunkett eher zufällig entdeckt und patentiert. Der Stoff, auch PTFE genannt, ist äußerst hitzebeständig bis zu 300 Grad Celsius. Es ist der Zauberstoff der beschichteten Pfanne, an dem das Ei nicht kleben bleibt. Es dauert aber einige Jahre vom Patent bis zur Bratpfanne. Bis 1954. Colette Grégoire, Frau eines französischen Chemikers, kam auf die Idee, ihre Pfannen und Töpfe mit Teflon zu beschichten. Und gemeinsam fingen Herr und Frau Grégoire dann an, beschichtete Pfannen zu verkaufen und gründeten 1956 die Firma Tefal.
Schön, dass man sich auf einige Dinge im Laufe des Lebens verlassen kann. Resistal von Tefal mit speziellem Wabenboden und widerstandsfähiger Antihaftbeschichtung gehört dazu. Die Resistal mit 26 cm Durchmesser zum Preis von 29,95. Tefal, du denkst an alles.
Aber nicht nur auf die Pfanne kam der Zauberstoff. Auch die Gore-Tex-Jacke hat eine hauchdünne Teflon-Membran, die die Feuchtigkeit abhält. Und auch wenn das Teflon nicht aus der Weltraumforschung stammt, so machte es doch seinen Weg ins Universum. Der Stoff wurde als Kabelisoliermaterial bei den Apollo-Mondlandekapseln verwendet. Von der Küche in den Orbit, das Teflon hat karrieretechnisch mal nichts anbrennen lassen. Eben bis zum Mond und zurück.
Fly me to the moon, let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, You